So, ich steige mal ein mit 1. Johannes 4,10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also Gott hat uns geliebt. Nicht die Liebe des Menschen zu Gott war maßgeblich, sondern die Liebe Gottes zu den Menschen. Und er hat sich erbarmt und hat seinen Sohn Jesus als Sühneopfer für uns gegeben. Das ist ein ähnlicher Satz in Johannes 3,16. Er sah letztendlich die Ausweglosigkeit der Menschen in der Gefangenschaft der Sünde und des Todes. Da waren die Menschen einfach drin verstrickt, von Adam an gefallen in den Bereich der Sünde und der Finsternis und keine Chance, keinen Ausweg für die Menschheit. Und Gott hat das Dilemma gesehen und aus lauter Liebe hat er sich da eine Lösung für das Problem einfallen lassen. So sage ich es jetzt einfach einmal ganz unverblümt. Weil das Problem der Sünde musste gelöst werden. Die Sünde hat die Folge den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns Römer 6,23. Und deshalb muss sich da irgendwie jemand hervortun, der diesen Lohn auf sich nimmt. Die Sünde muss nämlich gesühnt werden. Sie kann nicht einfach vergeben werden. Das geht nicht. Ja, das könnte man sich so vorstellen. Gott hätte einfach vergeben können. Aber das geht nicht, weil Gott nicht über seine Aussagen einfach hinweggeht. Wenn es heißt, wenn du sündigst, musst du sterben, dann ist das Fakt. Und Adam hat das einfach fertiggebracht und hat damit den Tod oder den Fall in den Tod hinein zustande gebracht. Und deshalb kommt ein Mensch aus diesem Dilemma nicht heraus. Er hat den Tod unterm Strich geerbt, er muss sterben und er hat den ewigen Tod bekommen. Nicht bloß, dass er jetzt körperlich stirbt, sondern den ewigen Tod, den geistlichen Tod hat der Mensch von Adam her geerbt. Das ist das größere Problem. Außer, der Mensch hat ein Sühneopfer vorzuweisen. Und wir Christen haben dieses Sühneopfer vorzuweisen. Wir haben dieses Opfer von Jesus, auf das wir uns stellen können. Die Leute, die Jesus nicht kennen oder nicht an ihn glauben, nichts von einem Sühneopfer wissen oder die Jesus als ihren Erlöser ablehnen, zwar was gehört haben davon, aber die wollen den einfach nicht, sie werden diesem ewigen Tod nicht entfliehen. Da gibt's kein Hintertür. Die Sünde, sage ich einfach so, findet ihr Opfer. Die Sünde ist wie das tödliche Gift einer Schlange. Einmal zugebissen, gibt's keinen Ausweg mehr, dann folgt der Tod. Genauso ist die Sünde. Aber Jesus hat sich da erbarmt und hat sich selber für uns als Ausweg dafür geopfert, diese Sünde von Adam an zu sühnen. Darum schreibt uns der Paulus im Römer Kapitel 3 ab Vers 21 bis 26. Und das sind so tolle Aussagen, wenn man so liest, darüber nachdenkt, dann fängt man von innen heraus an, sich zu freuen. Ja, zumindest geht es mir so. Er fängt hier an, jetzt aber, also jetzt, ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Paulus' Sätze sind halt immer lang und verschachtelt, aber wir sehen hier, jetzt ist ohne Gesetz Gerechtigkeit geworden. Für alle, die glauben. Er sagt aber auch, alle haben gesündigt und alle wären verloren. Aber er hat es uns hier umsonst aus Gnade der Erlösung geschenkt. Und Gott hat diesen Jesus als einen Sühneort hingestellt durch den Glauben an sein Blut, weil er auf Golgatha eben sein Blut vergossen hat und hat damit uns seine Gerechtigkeit erwiesen, das heißt übertragen, geschenkt und hier sagt der Paulus, das Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, also die sind uns dann auch vergeben worden. und er hat jeden gerechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Dieser Sühneort Golgotha ist die zentrale Sache des Evangeliums. Was da geschah, ist das, was einfach zählt. Die Sünde der Welt wurde gesühnt, sie wurde an Jesus gestraft, von Adam an. Auch Adams Sünde, genauso wie deine und meine. Alle. Er hat nichts vergessen, er hat für alles bezahlt. Es ist vollbracht, war seine Aussage, wir sind erlöst, wir haben Leben, die Sünde ist gesühnt worden, wir sind gerecht gemacht worden, uns ist vergeben worden, die lastet nicht mehr auf uns. Wir haben das Gegengift für diesen Schlangenbiss bekommen, das Blut Jesu. Und es ist sehr wirksam, es ist 100% wirksam. Aber wir müssen uns sehen hier, Sühnung der Sünde und Vergebung der Sünde ist nicht dasselbe. Aber weil eine Sühnung stattgefunden hat, das heißt, ein anderer hat diese Strafe auf sich genommen, deshalb kann auch Vergebung stattfinden oder hat stattgefunden. Aber ohne Sühneopfer gäbe es auch keine Sündenvergebung, das müssen wir wissen. Also Gott konnte nicht einfach sagen, naja, ich bin jetzt so gnädig, ich vergebe jetzt das einfach. Nein, das geht nicht. Hebräer 9,22b sagt uns, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Deshalb sehen wir, das Blut von Jesus musste vergossen werden. Komplett musste es ausgegossen werden. Ich möchte sagen, der ist richtig gehend ausgeblutet. Zum Schluss ist er bloß noch Wasser und Blut aus seiner Seite gekommen. Sein ganzes Blut hat er für uns vergossen. Und es hat einer gemacht, der sündlos, selber sündlos war, vollkommen war. Und er hat es für uns, für die Sünder, getan, hat sein Blut vergossen, sonst gäbe es keine Vergebung. Und wir müssen nicht noch irgendwelche Blutopfer bringen, sondern wir schauen auf das Blutopfer von Jesus. Epheser 1,7 müsste uns eigentlich alle bekannt sein. Wenn ich es jetzt vorlese, sagt es, genau. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also die Aussage sagt schon mal, wir haben die Erlösung. Nicht wir werden erlöst, sondern wir haben die Erlösung. Durch was? Durch sein Blut vergießen. Und er sagt hier genau, die Vergebung der Vergehungen aus seiner großen Gnade. Dir und mir ist alles vergeben. Es wurde an einem anderen gestraft, es ist gesühnt. Ja, es kann eigentlich nur noch Freude daraus entstehen. Wir sind dem Teufel von der Schaufel gesprungen oder dem Tod von der Schaufel gesprungen unterm Strich, weil wir an Jesus glauben, an dieses Opfer seines Blutes. Wir haben die Vergebung der Sünden in der Tasche. Da steckt nicht noch irgendwo dahinter eine Liste, wo deine Schandtaten aufgeführt sind, egal wie groß oder klein. Ist ja immer Ansichtssache, was ist eine große, was ist eine kleine Sünde. Aber Sünde ist Sünde und Sünde gebiert den Tod. Und Sünde hat als Lohn eben Strafe und die Strafe ist der Tod. So einfach ist diese Gleichung. Aber diese Liste existiert nicht mehr. Er hat den Schuldschein, der gegen uns war, im Gesetz, in den Satzungen, gelöscht, indem er ihn ans Kreuz heftete, sagt uns die Schrift. Er hat uns dafür seine Gerechtigkeit geschenkt, angezogen. Wie einen Mantel haben wir seine Gerechtigkeit angezogen. Ich habe am Dienstag erst gesagt, wir haben einen Königsmantel bekommen, einen Mantel der Gerechtigkeit. Wir haben diesen Lumpenmantel des Sünders abgelegt. Ja, wenn man vielleicht ausschaut wie der letzte Penner, und jetzt sehen wir geistlich gesehen aus wie ein Königskind. Da kannst du das ein bisschen deutlich machen. Und wenn ein Christ irgendwo auftaucht und man könnte das geistliche Bild des Christen sehen, würdest du immer einen Sohn oder Tochter Gottes sehen mit dem Königsmantel. Vielleicht mit einer Krone auf. Wenn der Sünder auftaucht, auch wenn er noch so ein Braver wäre oder religiöser ist, dann kommt er in zerrissenen Sündenlumpen daher. Das ist die Wahrheit. Aber ja, die meisten sehen halt nicht den geistlichen Blickwinkel der Sache. Darum fällt es nicht so auf. Dann ist er vielleicht mit einem schönen Smoking unterwegs und sieht aus wie ein Topmann oder hat seinen Talar an, ist ja egal. Aber geistlich gesehen schaut er ganz anders aus. Da ist er in zerrissenen Lumpen, voll Dreck und Mist und stinkt wahrscheinlich. Ja, so kann man das sich ein bisschen ein Bild dafür machen. Das musst du dir auch merken, weil dann weißt du, wer du bist. Ja, wenn du irgendwo zusammen bist, du nachher andere Leute, die nicht glauben, dann sind da vielleicht 10 Penner, Verlumpte, Sünder und ein Königlicher im Mantel der Gerechtigkeit unterwegs, ja, im Glanz der Herrlichkeit Gottes. So ist geistlich die Sichtweise. Und das sehen aber auch die finsteren Mächte. Wenn es Menschen auch nicht sehen, aber die finsteren Mächte und auch die Engel Gottes, sie sehen das, weil die das geistliche Bild schauen können. Und so wissen die, wenn du auftrittst, hoppla, jetzt kommt ein Königskind, einer von Jesus, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Müssen wir uns ein bisschen tarnen, müssen wir uns ein bisschen verstecken. Ich hoffe, dass so ist. Nicht, dass die sagen, ah, jetzt kommt ein Königskind, den pisagt man jetzt. Es kann vielleicht sein von einem Christen, der nicht weiß, wer er ist. Der lässt sich vielleicht pisagen. Aber wenn du weißt, wer du bist und welchen Mantel du anhast, dann lässt du dich nicht pisagen, dann stehst du auf und nimmst Autorität ein und dann zittern die Mächte der Finsternis, weil der Name Jesus dir auf der Stirn steht. Genau. Also wir wurden durch dieses Sühneopfer von Jesus versöhnt mit Gott. Das Sündige ist beseitigt, das trennende Element, sage ich immer, ist weg. Römer 5,1 lese ich da dazu. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Es steht nichts mehr dazwischen. Es ist nichts mehr, wo er uns was vorhält oder wo wir Angst vor ihm haben müssten oder nur irgendwas leisten müssen, dass wir Gottes Gnade uns vielleicht verdienen. Nein, wir haben durch Jesus Rechtfertigung und deshalb Frieden mit Gott, mit unserem Papa. Durch Jesus, durch sein Blutvergießen hat er Frieden gemacht zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Er hat alles mit sich versöhnt. Und er sagt im Kolosser 1, 19 bis 23, dass er uns in Christus heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt hat. Weil wer diesen Mantel anhat, der ist heilig, tadellos, unsträflich vor Gott. Aber wir sollen uns von dem nicht abbringen lassen. Das ist das Ziel von Religion, dich von dem abzubringen und die Leistung aufzudrücken. Du musst aber noch dieses und jenes und gefällst du Gott nicht. Das ist eine Lüge. Jesus gefällt Gott schon immer und er hat dir seine Position gegeben, darum gefällst du ihm auch, aus dem Glauben heraus. Gott ist ein Gott des Glaubens und der Glaube gefällt ihm. Mit den Werken kommst du einfach nicht so weit. Ich habe nichts gegen gute Werke, alles prima. Aber mit den guten Werken kommst du einfach nicht in die Position, in die du kommst aus Glauben. Jetzt lese ich die Kolosser Schriftstelle 1, 19 bis 23 noch wortwörtlich vor. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also das Einzige, was unsere Part ist, dass wir uns nicht abbringen lassen von dem Evangelium. Nicht, dass jemand meint, ja, er muss uns jetzt hier irgendwo so bearbeiten und verändern und machen und heilig und tadellos und unstreiflich vor sich hinzustellen. Nein, das macht er einfach aus Gnade, durch Glauben, weil er uns seine Gerechtigkeit umsonst geschenkt hat. Das ist der Unterschied. Nicht da irgendwie sich was einreden lassen von anderen Leuten. Wenn wir Frieden mit Gott haben, dann bedeutet das Freundschaft, oder? Wenn man mit jemandem Frieden ist, das ist eine Freundschaft eigentlich. Freundschaft mit Gott, mit unserem Papa, Vaterschaft, Sohnschaft, Freundschaft mit Jesus. Das ist das, auf das, wo ich einfach raus will. Und es geht nur, weil er sich für uns geopfert hat. Weil die Sünde gesühnt ist, das trennende Element beseitigt ist, unsere Sünden vergeben sind. Jetzt können wir alle Freundschaft haben mit Jesus. Der Jesus, von dem wir letztes Mal gehört haben, der in uns ist, ist unser Freund. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Schuldgefühle mehr, keine Anklageschrift. Römer 8, 1 sagt uns das ganz klar und deutlich. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für die, die im Glauben an Christus Jesus sind, meint er hier. Ist ja klar, warum soll auch noch ein Verdammnis da sein, wenn die Sünde gesühnt ist? An einer Person die Sünde der ganzen Welt. Und es gibt halt leider so viele Pastoren und Pfarrer und religiöse Leute, die predigen in ihren Gemeinden einfach so eine versteckte Verdammnis. Da geht es in den Predigten immer darum, was die Leute tun müssen. Was Gott von ihnen fordert, um ihm zu gefallen und um gesegnet zu werden und wieder nochmal Buße tun und demütigen und was weiß ich, was alles so gesagt wird. Und sie schauen nicht auf das, was der Herr für uns getan hat, was das Erlösungswerk aussagt. Da müssen wir hinschauen. Die Schrift sagt, lasst uns hinschauen auf Jesus, auf das Lamm Gottes, das für uns geopfert wurde. Und diese ganze Predigerei und was wir tun müssen, was die Leute noch verbessern müssen, das ist versteckte Gesetzlichkeit. Da steckt der Geist des Gesetzes noch dahinter. Und das bringt nicht den Segen, das Gesetz bringt den Fluch. Dann bemühst du dich wie eine Eins und erntest einen Fluch. Das ist eine üble Sache. Da kannst du gleich irgendwas machen, dann wird es auch nicht schlechter sozusagen. Ne? Müsste ich fast sagen. Also unser Glaube, der ist der ausschlaggebende Punkt. Der Glaube an das Erlösungswerk von Jesus, der macht einfach den Unterschied. Der Herr sagt er mehrmals in der Bibel, ich habe jetzt mal Hebräer 10, 38. Mein Gerechter wird durch seinen Glauben leben. Durch Glauben haben wir Leben empfangen, durch Glauben haben wir ewiges Leben, durch Glauben haben wir Gerechtigkeit, durch Glauben an was? An Jesus und sein Erlösungswerk. Galater 3, 11 und 12 sagt uns das Gleiche. Er sagt, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also durch Gesetz geht's nicht, sagt er hier auf gut Deutsch. Es geht mit Gesetzeswerken nicht, vor Gott gerechtfertigt zu sein. Da kommst du immer noch mit deinen sündigen Lumpen an. Aber aus Glauben wirst du gerechtfertigt. Und dann trägst du den Mantel der Gerechtigkeit, den Königsmantel, den glänzenden, wunderbaren, schönen Königsmantel. Das Gesetz, sagt hier der Paulus weiter, ist nicht aus Glauben, sondern das Gesetz ist, sagt diesen Satz, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber dass diese Vorschriften des Gesetzes so extrem hochgegriffen sind, kann er nicht alles erfüllen. Also kann er auch nicht aus dem Gesetz Leben bekommen. Das geht einfach nicht, lieber Mensch. Also deshalb musst du wissen, du brauchst eine Rettung, einen Erlöser, einen Retter, wo du einfach bloß dran glaubst, weil er für dich das Gesetz erfüllt hat, weil er für dich der Sündlose war. Er hatte das Leben und hat es dir gegeben. Und ging er dafür in den Tod. Der Tausch am Kreuz ist das A und O. Und auf dem muss unser Fokus liegen, also zumindest 90%. Gut, es gibt ein paar Punkte, wo man auch sehen muss, was wir noch zu tun haben. Das eine ist der Glaube, das zweite ist in der Liebe leben. Ja, dann haben wir schon die 100% voll. Dann passt's. Der Geist soll die Oberhand bekommen, dann lebst du aus dem Geist heraus und nicht aus dem Fleisch. Wandelt im Geist, sagt der Paulus, und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht tun. Dann brauchst du nicht mehr die Gebote, weil du willst es gar nicht mehr. Das ist der Unterschied des Ganzen. Das Gebot macht nur übertünchte Gräber. Außen schaut es vielleicht ein bisschen schöner aus eine Zeit lang. Ja, man kann auch an so zerrissenen Lumpen ein bisschen waschen und ein bisschen flicken und ein bisschen bügeln. Aber es ist immer nur ein zerrissener Lumpen. Der wird einfach gar Königsmantel. Und kaum ist was, zerreißt er wieder. Der Sündenlumpen, der ist einfach verdorben. Und weil er uns vergeben hat, deshalb sollen und können auch wir vergeben. Es ist nur so ein Teil, den wir tun, wenn wir in der Liebe wandeln. Epheser 4, 32 sagt hier, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also er hat uns in Christus schon vergeben, weil die Sünde gesühnt ist. Und jetzt können und dürfen und sollen auch wir untereinander vergeben. Also es kann einmal sein, dass jemand was Falsches sagt oder tut, oder keine Ahnung, was jemand angestellt hat, vielleicht von früher noch irgendwo ein Zwist da ist oder ein dummes Wort gefallen ist, dann soll man halt einfach vergeben. Warum? Weil Jesus Christus uns auch vergeben hat. Und er hat dem anderen auch vergeben, wenn er Gläubiger ist. Dann sollen wir auch wir vergeben. Also Vergebung ist so ein Teil, den wir tun, aber das ist nicht ein Zwang, sondern das ist uns mehr oder weniger geraten, weil es gut ist. Also du musst ja nicht. Aber ich kann jedem bloß raten, vergib, weil es dir noch zu mehr Vorteil ist, als mit dem anderen, den du vergibst. Weil du damit den Segen viel mehr in dein Leben hineinfließen lassen kannst. Also weil er uns vergeben hat, sollen auch wir vergeben. Nicht so, wie die Religiösen sagen, wir müssen vergeben, damit er uns vergibt. Das ist verkehrt herum. Gut, vergeben sollen wir schon, oder müssen wir fast, aber nicht so. Wenn wir nicht vergeben, vergibt er uns auch nicht. Er ist in Vorleistung gegangen. Er hat schon vergeben. Er hat schon gesühnt. Und wie viel mehr soll man mir das dann aufnehmen und auch vergeben? Und dann, ja, dann kann einfach die Liebe Gottes fließen und dann ist Frieden nicht bloß zwischen uns und Gott, sondern auch Frieden zwischen den Christen. Und dann kann der Segen noch viel mehr fließen, wie wenn da immer Streitereien sind oder, ja, was weiß ich, was alles gibt in Gemeinden. Rechthaberei ist auch noch so ein Punkt. Einer möchte immer gescheiter sein wie der andere und mehr geistliche Erkenntnis preisgeben können wie der andere und so. Wenn einer Erkenntnis hat, ist es gut und ist toll, aber man braucht nicht damit hausieren gehen. Man braucht sich da nicht irgendwo was raushängen lassen. Vielleicht hat der andere einen anderen Punkt mehr Erkenntnis als du. Okay, dann stehst du vielleicht doch wieder dumm da. Also wir werden alle in der Erkenntnis wachsen und wenn wir in der Liebe wandeln, wird uns das nicht zum Fallstrick. Dann passt es untereinander. Und das ist das Evangelium und da steckt Kraft drin. Römer 1,16 sagt uns, in diesem Evangelium steckt Gottes Kraft. Und du kannst davon ausgehen, wenn wir das Evangelium immer wieder hören, dass es uns zum Bewusstsein wird, dass es immer mehr auch seine Kraft für uns, durch uns freisetzt. Und das ist gut und das ist Gottes Plan. Also die Sünden sind gesöhnt und die Sünden sind vergeben. Ohne dass irgendwie irgendjemand dir was sagt, jetzt musst du aber hier noch zum Beichten gehen, jetzt musst du aber hier da noch hingehen und musst dieses tun und jenes tun. Nein, wenn du mal nimmst, Lukas 7,48, da kam die Frau zu ihm, eine Sünderin heißt es, und Jesus sagte, deine Sünden sind vergeben. Und was hat sie gemacht gehabt? Sie kam im Glauben zu Jesus, hat ihm die Füße gesalbt und mit ihren Haaren hat sie wieder abgetrocknet, mit den Tränen, glaube ich, sind sogar auf die Füße getropft, hat sie es gewaschen und sie hat es gesalbt und sie hat nicht einmal gebeten, Herr, ich bin so eine arme Sünderin, bitte vergib mir. Nein, sie hat einfach diesen Jesus gedient im Glauben und Jesus sagte zu ihr, Frau, deine Sünden sind vergeben. Wow, das klingt für manche fast ein bisschen billig, für religiöse Leute. Sie musste jetzt nicht beichten. Sie musste jetzt nicht zur Buße noch irgendwelche Auflagen erfüllen und. Oder zuerst einmal, hey, jetzt machst du aber zuerst einmal das nicht mehr, was du da die ganze Zeit machst. Er hat dir einfach vergeben. Große Gnade, oder? Die Pharisäer, die da dabei waren, die haben ja das gesehen. Die hätten sich von der Frau nicht einmal berühren lassen. Weil das ist so eine Sünderin. Ja, wahrscheinlich war sie einfach eine Hure. Möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen, so steht es nicht dort, aber vermutlich. Und da geht man nicht hin. Lass man sich nicht berühren, da wird man unrein. Nach dem Gesetz. Und Jesus ließ sich von ihr die Füße waschen, salben und den Haaren abtrocknen. Ja, wie kann der das bloß tun, haben die Pharisäer gesagt. Weiß der denn nicht, wer die ist? Jesus hat ihr nichts vorgehalten. Keine Sünde, nichts. Ihren Lebensstil hat er nicht vorgehalten. Er liebte sie, weil sie einen aufrichtigen Glauben an den Tag legte. Und damit hat es ausgereicht, dass er ihr vergeben hat. Und ich glaube, dass diese Vergebung, diese Liebe, die er Jesus entgegengebracht hat, diese Frau total verändert hat. Der Pharisäer hätte sie nie verändert mit seinem Gesetz und seinem Gebot. Er hätte sie höchstens gesteinigt, getötet, aber das ist nicht die Lösung. haben wir wieder beim Tod. Der Herr Jesus hat dir aber Leben gegeben. Und dieses Leben ist gekommen, weil die Sünde vergeben war. Und sie hat ewiges Leben bekommen. Und dieses Leben ist in sie hineingekommen und hat mit Sicherheit ihren ganzen Lebensstil von innen heraus total verändert. Da sagte Jesus zu dieser Frau in Lukas 57, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Da sehen wir, der Glaube hat ausgereicht. Nicht irgendwelche Bußleistungen, Bußwerke, auf Knien daherrutschen, ein Kreuz um eine Kapelle schleppen oder so, wie sie heutzutage manche machen. Nein, auch nicht Wallfahrten irgendwo hin, sondern zu Jesus muss man kommen. Jesus ist der Retter. Nicht die Maria von da und nicht die Maria von dort und nicht sonst irgendein Heiliger. Der Retter ist Jesus. Da gibt's keinen anderen. Alle anderen religiösen oder Religionsstifter haben halt irgendwas erfunden, aber sie haben sich nicht für die Sünder kreuzigen lassen. Sie haben nicht das Blut für die Sünder vergossen. Das war ihnen zu heiß, aber es hat ihnen nichts gebracht. Also wir müssen das Richtige glauben. Wenn du was Falsches glaubst, ist es aus der Sicht Gottes eigentlich Unglaube. Und viele Leute glauben irgendwas, oder die meisten glauben irgendwas. Aber wenn es nicht das Richtige vom Evangelium ist, dann nutzt es einfach nichts. Dann ist es eher schädlich. Wenn die Juden damals annehmen, die waren sehr gläubige Menschen, die meisten zumindest. Und sie glaubten ganz fest an das Gesetz des Mose und dass man das einhalten muss und dass man was alles tun muss. Sie glaubten sogar, dass der Messias kommen wird, aber sie glaubten nicht an Jesus, an den Messias. Den haben sie abgelehnt, die religiösen Juden, die normalen Leute, die haben ihn ja nicht abgelehnt. Die normalen Leute sind gekommen und haben sich heilen lassen. Die waren happy. Aber die religiösen Leute, die haben ihn abgelehnt. Weil der ganz anders war, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber sie waren gläubig, aber aus der Sicht Gottes waren sie ungläubig. Ich würde es heute sagen, falschgläubig. Und der Paulus hat ja dieses Bild einmal aufgegriffen, mit dem Einpropfen oder Ausbrechen aus dem Ölbaum. Im Römer Kapitel 11, und da sagt er, dass die Juden ausgebrochen wurden wegen ihres Unglaubens, also wegen diesen Falschglaubens, wegen den Glaubens an Mose und das Gesetz und den ganzen Vorschriften und am Einhalten des Ganzen. Deshalb sind sie ausgebrochen worden und so geht es vielen heute auch, die irgendwas glauben. Wenn ich gerade einmal die typisch katholische Lehre so nehme, war ja früher selber so einer, dann ist einfach, sage ich mal, 90% falsch oder verdreht, ausgepfropft. Nicht im edlen Ölbaum, nicht im Stammbaum von Jesus Christus, nicht an der Wurzel. Dann fließt auch nicht das Öl des Ölbaums. Ja, aber jetzt bin ich gläubig geworden und bin eingepfropft worden wegen des richtigen Glaubens an Jesus als Erlöser und nicht an irgendwas anderes. Da bin ich eingepfropft worden in diesen edlen Ölbaum. Und da sagte Paulus im Kapitel 11, 17, da bin ich der Fettigkeit, also das deutet den Segen an, der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden. Das Öl fließt, weil ich eingepfropft wurde. Und du, der du gläubig geworden bist, bist auch eingepfropft worden und bist auch dieses Öl, dieser Fettigkeit teilhaftig geworden. Also lass dich nicht ausbrechen wegen irgendeinem Falschglauben, Gesetzesglauben oder egal was ist, sondern bleib im Glauben an das Opfer von Jesus und du wirst dann nicht mehr ausgepfropft, dann bist du drin. Ja? Römer 11, 20 sagt, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Also dann bleib im Glauben, im vollen Vertrauen auf das Opfer von Jesus, auf diesen Sühneort, Golgotha, dann bist du richtig, dann bist du eingepfropft, dann wirst du nicht ausgepfropft und du kannst den Segen, die Fettigkeit des Ölbaums immer wieder auch empfangen. Gut, wenn jemand ausgepfropft wurde, sagt hier der Paulus weiter, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden sie wieder eingepfropft. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Also wenn so ein Jude zum Glauben gekommen ist oder auch ein Katholik oder einer, der in den Falschglauben irgendwo hineingeraten ist, der kann auch wieder eingepfropft werden. Nicht, dass jemand denkt, ach Scheiße, jetzt habe ich da irgendwo was Falsches geglaubt, jetzt bin ich ausgepfropft, habe meine Chance verspielt. Nein, wer zurückkommt auf das Kreuz, schaut, wird wieder eingepfropft. Das ist eine gute Botschaft. Gottes Gnade ist im Schauen auf das Kreuzesopfer. Und deshalb ist es für uns so wichtig, auf dieses Erlösungswerk Jesu zu schauen, daran zu glauben, auf das zu vertrauen und nicht auf eigene Werke. Die Werke sind nur ein Folgeprozess. Ja, die kommen dann schon durch den Geist geführt. An dem Punkt werden viele von Satan getäuscht und werden in einen Falschglauben geführt. Ja, der Fokus liegt auf ihren Werken, auf ihren Sünden und auf Satans Macht, was der noch gerade alles anstellt. Und dann sind sie ausgepfropft und haben es noch nicht einmal gemerkt. Sie wundern sich vielleicht, weil sie nicht gesegnet sind, weil es irgendwo nicht rund läuft im Leben. Aber da ist die Ursache. Das Gesetz bringt einen Fluch. Das Gesetz blockiert den Segensfluss. Da braucht nicht einmal nur ein Fluch kommen. Es ist ja schon schlecht, wenn der Segensfluss nicht fließen kann. Also bleib im Glauben an das Opfer, bleib eingepfropft. Dann wird der Ölbaum auch seine Frucht an dir bringen. Also der Herr hat uns mit seinem Opfer von aller Sünde erlöst. Sie ist gesühnt und jetzt bietet er uns seine Freundschaft an. Kannst du das sehen? Der Herr ist so gut. Er ist so gut, wie du ihn, wenn du nachliest in den Evangelien, wie er ist, so ist er immer noch. Er ist so gut zu den Menschen, zu dir und zu mir. Und er bietet jedem seine Freundschaft an. Und das sollst du sehen und das kannst du auch annehmen. Ja, Freunde von Jesus soll man sein. Er sagt einmal zu seinen Jüngern, Johannes 15, 14 und 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. So, jetzt wenn einer genau aufpasst hat, dann kommt jetzt ein Einhaken. Er sagt doch hier, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, aube. Aber dann musst du dir die Frage stellen, ja, was gebietet er uns denn eigentlich? Nicht Mose und das Gesetz, das war nie das Thema von Jesus. Jesus hat das Gesetz beseitigt. Er hat Glauben und Liebe gepredigt. Das ist das, was er uns gebietet. Glaubt an das Opfer, glaubt an mein Erlösungswerk und liebt einander, vergebt einander. Das sind seine Gebote. Und seine Gebote, heißt es an einer Stelle, sie sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? Weil er diese Liebesnatur schon in uns hineingelegt hat durch die Wiedergeburt. Also ist es möglich, dass du den anderen liebst und dass du vergibst, weil Jesus in dir ist. Und er sagt, wir sind nicht mehr Gottes Sklaven oder Knechte. Das war früher mal so. Ja. Sklaven und Knechte gab es im Gesetz und im Alten Testament. Jetzt sind wir Kinder Gottes, Freunde Gottes. Okay, man kann Gott dienen, aber deine Position ist ein Kind Gottes, ist ein Freund Gottes. Auch wenn du ihm dienst, auch ein Kind kann seinem Vater was Gutes tun, ihm dienen. Ist ja okay, aber das ist nicht seine Position. Die Position ist Freund Gottes, Kind Gottes, Sohn und Tochter. Und da ist ein riesiger Unterschied. Ja, das ist zwischen einem Diener, einem Knecht, einem Sklaven und einem Sohn, das ist eine ganz andere Dimension. Das müssen wir sehen, wer wir sind. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Er war Gottes Freund. Er war Gottes Freund aus Glauben. Damals gab es noch keinen Mose und kein Gesetz und nichts. Aber er hatte sich mit Gott auseinandergesetzt, hat ihn gesucht und er hat es getan, was Gott ihm sagte. Ganz einfach. Ja, die Schrift sagt, Jakobus 2,23, die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ein Mensch kann ein Freund von Gott sein. Du kannst ein Freund Gottes sein, du kannst ein Freund von Jesus sein. Also such deinen Freund in dir drin. Wir haben letztens gehört, Jesus Christus in uns. Nicht mehr das Geheimnis, sondern die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Jesus, dein Freund, dein bester Freund. Ja, du kannst sagen, best friend. Wie sagen wir immer, der best friend. Ja, der best friend ist Jesus. Es gibt keinen anderen, keinen besseren. ein echter Freund ist Jesus. Nicht bloß so ein Kumpel, den man auch kennt, sondern ein echter Freund ist Jesus. Und das will er auch für dich sein. Also entwickle da so eine tiefe Freundschaft mit Jesus. Das Sündenproblem ist beseitigt. Nicht im Hinterstübel so, die sagen, ja, wenn aber irgendwas ist, was einem nicht passt oder so, das ist nur so ein Restverdammnis, das ist nur so ein Rest vom gesetzlichen, religiösen, das man dir eingeimpft hat. Das musst du ablegen. Jesus will dein best Freund sein. Ja, und dann kannst du dich auch viel mehr auf ihn verlassen, mit ihm zusammenarbeiten. Er sagt einmal im Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Er hat sein Leben für seine Freunde gegeben. Wir sind seine Freunde. Für uns hat er sein Leben hingegeben, die Sünde gesühnt, damit uns vergeben ist, damit wir Leben haben, und zwar ewiges Leben in deiner Herrlichkeit, damit wir Zugang haben zum Gnadenthron, damit wir bitten können und empfangen können, damit die Engel uns dienen und. Also siehst du, wie groß seine Liebe ist. Eine größere Liebe, sagt er, hier gibt's nicht, als für jemand anders sein eigenes Leben zu opfern. Und genau diese Liebe hat Jesus uns erwiesen. Sein Leben für seine Freunde hingegeben. Für uns konnte er nicht mehr tun. Aber er braucht auch nichts mehr tun, weil das ist eh das Höchste, was er tun konnte. Unsere Strafe nahm er auf sich, an unserer Stelle, damit wir nicht bestraft werden wegen unseren Sünden, damit wir nicht sozusagen in das Feuer der Hölle gehen müssen und auch nicht in irgendein komisch erfundenes Fegefeuer, gibt es sowieso nicht. Ja, die Sünde wird nicht ausgefegt, die Sünde ist gesühnt. Und das ist seine Liebe, das ist seine Freundschaft. Und auf das dürfen wir uns stellen, das ist Glaube. Gut, Leute, höre ich jetzt auf. Das ist eine gute Botschaft. Das Evangelium ist sowas von großartig. Ich bin immer wieder begeistert von unserem Jesus, was der getan hat. Und diese Gnade wird ewig, die hört niemals auf. Und denk dran, wenn es ein Problem gibt, seine Gnade ist immer größer. Mach Jesus zu deinem Freund und das Problem, dann nimmt sich er darum an. Und er schafft Recht und er bringt es alles ins Lot in deinem Leben. Und zweite, Niederlagen werden nicht akzeptiert, oder? Weil Jesus für uns den Sieg errungen hat und wir leben im Sieg. Und da stellen wir uns da drauf. Im Sieg von Jesus ist auch unser Sieg. Gut, jetzt wollen wir einfach beten, dass jetzt das mit diesem Evangelium der Sünden, Sühnung und Vergebung und der Freundschaft mit Jesus noch viel besser bewusst wird. Also betet alle auch fleißig mit. Braucht ja die Mikros da nicht einschalten, das muss ja nicht der andere hören, es muss unser himmlischer Papa hören und der Heilige Geist, der ja in uns ist, und Jesus, und sie hören das, wenn du betest, und wenn du in Gedanken betest, kriegt es genauso zu hören. Okay, danke dir Jesus für das, was du getan hast. Herr, du hast deine Liebe bewiesen, Herr. Größere Liebe konntest du nicht erweisen, als dass du selber dich für uns geopfert hast. Am Kreuz, als ein Sühneort hast du dich da hingegeben. Die Sünde der Welt hast du getragen. Als Gotteslamm. Gott selbst hat ein Lamm geopfert. Das, was Menschen geopfert haben, diese ganzen Lämmer und Tiere, die haben nicht ausgereicht. Aber das wahre Lamm hat ausgereicht. Die Sünde ist gesöhnt, die Sünde ist vergeben. Der Schuldschein ist zerrissen. In dir, Jesus, hast du uns tadellos und unsträflich vor dich hingestellt. Da wird nichts mehr getadelt, da wird nicht irgendwas gestraft. Es ist ein für alle Mal erledigt. Herr, wir können dich nur preisen. Wir können da nichts dazu tun, Herr. Wir können dich nur preisen, wir dir danken, dich anbeten, an dich glauben, Jesus, und die gute Botschaft anderen Menschen weiterzugeben, ist eine großartige Botschaft. Die Welt muss diese Botschaft hören. Halleluja, Jesus. Herr, wir beten, dass du den religiösen Geist, die Menschen so gefangen genommen hat, einfach zurücknimmst, damit sie offen werden, das Evangelium zu hören. Dass sie es hören wollen, Herr, die gute Botschaft. Dass wir nicht an den Holzklotz dran reden, sondern in offene Herzen hineinpredigen. Und das Wort, das Same hineinfällt und Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Herr, wir preisen dich mächtig, Herr. Wir beten, Herr, dass in unserem Geist auch noch diese Dinge viel mehr noch offenbar werden, als das, was wir im Verstand als Wissen angehäuft haben. Durchdringt diese guten Worte aus der Bibel, des neutestamentlichen Dinge, dass es durchdringt, hineindrückt in unseren inneren Menschen, in unseren Geist und lebendig wird und Kraft hervorkommt, Herr. Weil du in unserem Geist bist, Jesus. Christus ist in uns, Jesus ist in uns. Die Herrlichkeit Gottes ist in uns. Die Herrlichkeit ist in uns. Und sie wird offenbar immer mehr und immer mehr. Danke, Jesus. Und ich setze es frei. Setze die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, frei. Ströme lebendigen Wassers quellen aus unserem Inneren. Der innere Mensch wird voll Kraft erfüllt. Durch deinen Geist, Herr. Durch deinen Geist mit Kraft erfüllt von innen heraus. Herr, dass wir immer mehr und mehr zu deinem Ebenbild verwandelt werden. Dass du Gestalt gewinnst in uns und durch uns. Dass das Evangelium in sich offenbart in Kraft, in Wundern, in Heilungen, in Segnungen, in Zeugnissen. Preis sei dir, Jesus. Lob, Preis und Anbetung dir, Jesus. Dem Lamm auf dem Thron. Weil du sitzt auf dem Thron, Jesus. Du sitzt auf dem Thron. Von dem Thron aus wird die ganze Erde regiert, von dem du sitzt, Jesus. Alle anderen Throne der Finsternis werden umgestoßen, beseitigt. Aber dein Thron besteht in Ewigkeit, Jesus. Weil dir der Vater alle Macht gegeben hat im Himmel und auf Erden. Der Vater hat dir diesen Thron gegeben. Satan ist von diesem Thron gestürzt. Jesus hat den Sieg errungen. Danke, König Jesus. Eine mächtige Salbung ist gegenwärtig. Die Salbung bricht jedes religiöse Joch, jede Art von Falschglauben oder Unglauben wird beseitigt. Angst und Furcht und Scham wird beseitigt in Jesu Namen. Wir schämen uns nicht dem Evangelium. Das ist eine gute Botschaft. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil für jeden Glaubenden, zum Segen für jeden Glaubenden, zur Rettung für jeden Glaubenden, zum ewigen Leben. Halleluja, danke Herr. Du bist der, der auf dem Thron sitzt. Ein für allemal. Und wir dürfen jederzeit hintreten vor den Gnadenthron, Barmherzigkeit empfangen, rechtzeitige Hilfe. Du bist in uns, du wohnst in uns und du lebst durch uns. Danke, Jesus. Und weil wir Christus angezogen haben, den Mantel der Gerechtigkeit, erfüllt sich das Wort. Keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, wird erfolgreich sein. Keine. Auch nicht eine. Nichts. Nichts, was der Feind gegen uns aufgeführt hat in Planung oder Ausführung, wird Erfolg haben. Ich zerstöre das alles, wehre es ab von jedem Einzelnen. Abgewehrt, jeder Schlich, jeder Plan, jede List Satans vernichtet, gebunden, zerstört und freigesetzt. All die Segnungen, mit denen er uns in Christus Jesus bereits gesegnet hat, in der Himmelswelt, ich setze es frei. Ich setze diesen Zufluss, diesen Kanal frei. Alle Segnungen, sie strömen über. Sie strömen über von oben hier nach uns, in unseren natürlichen Bereich. Überall, wo es gebraucht wird, fließt der Segen hinein. Der Segen des Herrn, die Fülle Christi. Er hat uns in ihm gesegnet, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und Gott vermag, jede Gnade auf uns überströmen zu lassen. Und er vermag nicht nur, er tut es, weil wir seine Freunde geworden sind. Söhne und Töchter Gottes, Freunde Gottes, Geliebte Gottes, Gesegnete Gottes, Gerechte Gottes, Auserwählte Gottes. Halleluja, alles sind wir. Preis und Ehre dir, Herr. Lasst noch mehr von der Kraft fließen. Lasst euch voll laufen jetzt von dieser Kraft, die gegenwärtig. Werdet voll Geistes, überfließend voll, voll seiner Gnade, voll seiner Herrlichkeit, voll seiner Weisheit. Ganz eine wichtige Sache, Gottes Weisheit. Damit du weißt, wie du dein Leben leben sollst, wie du lenken sollst, wie du reden sollst, wie du denken sollst, wie du handeln sollst. Aus seiner Weisheit durch den Geist. Nicht durchs Gesetz, sondern durch die Weisheit Gottes. Und Jesus ist unsere Weisheit. Komm, Heiliger Geist, verherrliche Jesus in uns. Bring Jesus zu Ehren. Entzünde, Heiliger Geist, ein Feuerwerk des Lobpreises in unseren Herzen. Ein Feuerwerk des Lobpreises. Halleluja. Bebe uns nun mehr, Heiliger Geist. Einen Geist der Offenbarung. Einen Geist der Offenbarung deiner selbst. Einen Geist der Offenbarung, der den Vater offenbart, der Jesus, den Retter offenbart und der auch dich selber, Heiliger Geist, offenbart. Weil wir brauchen diese Zusammenarbeit noch viel mehr. Lass uns noch viel mehr die Freundschaft von Jesus sehen. Jesus ist unser Best Friend. Er hat sein Leben für seine Freunde gegeben. Und das sagt uns, dass er unser Freund ist, weil er es für uns gegeben hat, für seine Freunde. Das ist gut. Ja, diese Wahrheiten brechen Ketten, lösen Fesseln. Die Wahrheit, hat Jesus gesagt, macht frei. Und all diese Wahrheiten sind gerade am Werk, Ketten zu sprengen, Fesseln zu lösen, Mauern einzureißen, uns alle in Freiheiten zu führen, die wir noch gar nicht kennen. In die herrliche Freiheit der Kindschaft Gottes führen uns diese Wahrheiten. All diese Wahrheiten machen uns völlig frei, total frei. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, steht es geschrieben. Und dafür danken wir der Jesus. Frei von der Sünde. Das Grundproblem der Menschheit ist gelöst. Das Sühneopfer ist gebracht. Danke, Herr, es ist gültig für uns. Danke, Herr, und ich sage jetzt ein Amen. Halleluja. Danke, Jesus.